Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Grünen Donnerstag und natürlich gibt es auch heute wieder, wie ihr es gewohnt seid, in der Sportshow auf meinsportradio.de. Die Zusammenfassung der NBA-Nacht. 8 Spiele gab es und die zum Teil mit überraschenden Ergebnissen. Und wir haben jemanden, der mal wieder Rekord gebrochen hat. Darüber spreche ich jetzt mit unserem Experten und dem Moderator aus unserem NBA-Talk, Triple Double mit Felix Amrain. Hallo Felix.
Hallo Andreas.
Wir haben ein Spiel der Nacht, beziehungsweise ein Spiel des Tages. Das war das der Boston Celtics bei den Utah Jazz. Die Boston Celtics kriechen auf dem Zahnfleisch und trotzdem konnten sie bei den in den letzten Wochen unglaublich stark spielenden Utah Jazz einen Sieg entführen. Wie ist das gelaufen?
Ja, es ist ein Spiel gewesen, das immer hin und her wogte. Die Utah Jazz sind sehr gut reingekommen in die Partie, führten dann auch völlig verdient nach dem ersten Viertel mit 6 Punkten. In dieser Zeit hatte Boston ganz, ganz große Probleme mit dem Wurf, kam da überhaupt nicht so richtig aufs Scoreboard, hat in dieser Zeit tatsächlich jede Menge offene Würfe auch liegen lassen, hat in 9 Minuten fast lediglich 6 Punkte dann zustande gebracht und 14 von 17 Würfen verworfen. Und somit war das eine völlig verdiente Führung für die Utah Jazz, die sich da jetzt auch nicht übermäßig mit Ruhm bekleckert haben, aber zumindest eben zwischenzeitlich einen 15-0 Run hinlegten und somit dann eben verdient die Führung nach den ersten 12 Minuten hatte. Wer dachte, dass dann vielleicht das Spiel schon so einen vorgezeichneten Weg gehen würde, weil ja eben die Boston Celtics, du hast es angesprochen, wirklich auf dem Zahnfleisch kriechen, mit einer sehr, sehr jungen Mannschaft antreten müssen, wo ja gefühlt alle Stars wirklich momentan verletzt sind. Neben Kyrie Irving, der ja mit einer Knieverletzung und die ja operiert wurde, ausfällt, fehlten jetzt auch noch Marcus Morris und Al Horford. Gordon Hayward, müssen wir ja nicht drüber reden, ist sowieso schon jetzt seit dem ersten Saisonspiel raus. Also wer dachte, okay, das nimmt jetzt vielleicht so einen kleinen Unheillauf, der sah sich getäuscht, denn die Boston Celtics, die kamen viel besser zurück nach der Viertelpause, waren dann die Mannschaft, die ihrerseits endlich den Wurf fand und auf der anderen Seite die Utah Jazz richtig an die Kette legte, defensiv dann ein starkes Spiel machte und somit das Spiel komplett drehte. 30 Punkte machten sie im zweiten Viertel und damit doppelt so viele wie die Utah Jazz und führten so dann auch verdient mit 9 Punkten zur Halbzeit. Dann ging die Achterbahnfahrt weiter. Die Utah Jazz ihrerseits wurden in der Halbzeit wahrscheinlich mal so richtig wachgerüttelt, konnten sich dann zwischenzeitlich wirklich famos wieder in Szene setzen, das Momentum komplett auf ihre Seite ziehen. Die Boston Celtics trafen dann wieder eine Zeit lang einfach gar keinen Wurf. Diesen Moment nutzten dann eben die Utah Jazz, um sich ihrerseits eine deutlichere Führung herauszuspielen. 9 Punkte waren es dann, aber dann gerieten auch sie wieder so ein bisschen ins Stocken und so steuerten wir dann auf eine spannende auf ein spannendes Schlussviertel zu, auf letzte 12 Minuten, denn es waren nur 4 Punkte Unterschied dann zwischen beiden Mannschaften. Die Utah Jazz konnten beinahe die komplette Zeit dann ihren Vorsprung verteidigen. Erst 1:09 vor Ende stand es dann 94-94 und dann wollte aber eben nicht mehr so richtig viel gelingen. Die Utah Jazz hatten mehrfach die Möglichkeit, den Sack so ein bisschen zuzumachen. Allerdings gelang das eben nicht. Der Erste, der das nicht schaffte, war Donovan Mitchell, der den Jumpshot daneben legte. Auf der anderen Seite waren dann aber eben auch die Boston Celtics nicht in der Lage, den Ball erstmal im Korb unterzubringen. Terry Rozier aus 27 Fuß Entfernung mit dem Dreier setzte den dann daneben. Und dann bekamen die Utah Jazz mit nicht mal mehr 20 Sekunden gleich die doppelte Chance, den Ball zum vielleicht entscheidenden Wurf zu versenken. Zunächst war Jay Crowder derjenige, der es versuchte. Der wurde aber von Jason Tatum geblockt. Joe Ingles schnappt sich dann den Rebound, verpasst seinerseits dann mit 16 Sekunden auf die Uhr den Zweier. Und so gab es dann eben den letzten Ballbesitz für die Boston Celtics. Und die spielten das relativ cool runter, muss man sagen. Es war dann wirklich nur noch sehr, sehr wenig Zeit auf der Uhr. Da zog Shane Larkin in die Zone, spielte den Kick-Out-Pass raus an den rechten Elbow. Da stand dann Ogilvy und der sah, dass auf einmal eben Jaylen Brown komplett blank direkt an der Spitze der Dreierlinie stand, wirklich 1-2 Meter Platz hatte und der nahm dann den Dreier 0,1 Sekunden vor dem Ende. Er flog durch die Reuse und so gewinnen die Boston Celtics in dem Herzschlagfinale 97-94 Und das ist wirklich beeindruckend. Ich hatte es angesprochen, es ist eine Mannschaft ohne jeden Star. Aaron Baines ist der einzige in der Starting Five, der über 30 ist. Fast alle Spieler sind erst 22 oder 23 Jahre alt. Also das ist eine ganz, ganz unerfahrene Truppe, die sie da aktuell aus der Not geboren aufs Feld schicken müssen. Aber die machen ihre Sache so schlecht nicht und zeigen den Utah Jazz, dass es eben mit halber Kraft vielleicht dann auch nicht lang gegen die Boston Celtics, die heute Nacht besonders von Downtown ein sehr, sehr heißes Händchen hatten. 57% trafen sie da, angeführt dann eben vom alles entscheidenden Mann am Ende, Jaylen Brown, der ja makellos blieb. 3 Versuche von Downtown, 3 Treffer. Am Ende 21 Punkte für ihn, dazu dann noch 16 für Tatum, 13 für Baines und Rozier. Und 10 für Shane Larkin, der am Ende ein Plus-Minus-Rating von plus 25 hatte. Unter anderem ja dann auch an diesem 9-0-Run, den sie zum Ende hinlegten, beteiligt waren. Bei den Utah Jazz, da war eben genau der Dreier das Problem, denn der wollte überhaupt nicht fallen. An ja vielen Punkten waren sich die Mannschaften wirklich absolut ebenbürtig, außer eben beim Dreipunktwurf. Da gingen nur 9 von 33 Versuchen rein. Auch Ricky Rubio, Joe Ingles, der ja wirklich in dieser Saison ein sehr, sehr gutes Händchen von Downtown hat, den Franchise-Rekord gebrochen hat. Die trafen ganz wenig, 1 von 6 bei Rubio, 2 von 7 bei Ingles. Und auch Donovan Mitchell mit 3 von 8, sicherlich nicht die Traumquote, genauso wie Jay Crowder, der 2 von 8 Versuchen traf. In Summe einmal mehr allerdings eine ausgeglichene Leistung der Jazz. Donovan Mitchell war am Ende der Topscorer, 22 Punkte von ihm. Ricky Rubio das Double-Double aus Assists und Punkten, Rudy Gobert das Double-Double aus Rebounds und Punkten. Von der Bank kommt Jay Crowder, eigentlich ein guter Energizer, wird dann eben geblockt, wie gesagt, bei dem ja womöglich entscheidenden Dreierversuch. Aber am Ende ja setzen sich die Boston Celtics, wie gesagt, in einem Herzschlagfinale durch und wir dürfen gespannt sein, wo der Weg dieser Mannschaft noch hinführt. Vielleicht langt es in diesem Jahr aufgrund der Verletzungsseuche gar nicht zu so viel, aber da ist auf jeden Fall eine jede Menge Potenzial in dieser Mannschaft und das wird weiter spannend zu sein, diesen Weg zu verfolgen. Die Utah Jazz müssen jetzt erstmal einen herben Rückschlag hinnehmen, denn sie verlieren ihr Spiel und sind damit auf einmal wieder in Gefahr, die Playoffs vielleicht doch noch zu verpassen, haben jetzt 2 ihrer letzten 3 Spiele verloren, sind auf Platz 8 der Western Conference abgerutscht und nur noch ein Spiel von den LA Clippers.
Die Cleveland Cavaliers haben bei den Charlotte Hornets mit 118 zu 105 gewonnen. Und wenn man auf den Boxscore guckt, muss man zu der Überzeugung kommen, LeBron James ist gut im Basketball, oder?
Ja, LeBron James war einmal mehr der dominierende Spieler, aber das ist ja irgendwie kein großes Geheimnis mehr. Insbesondere im zweiten und im dritten Viertel drehte er auf, traf da 10 seiner 15 Würfe und ja, hat letzten Endes das Spiel dann da in die richtigen Bahnen gelenkt. Die Cavs konnten im zweiten Viertel 14 Punkte zwischen sich und die Charlotte Hornets legen, die ihrerseits ein bisschen überraschend das erste Viertel noch mit 4 Punkten Vorsprung gewonnen hatten. Insbesondere in den letzten 4 Minuten ließen die Cavaliers dann die Lücke aufgehen und gingen dann mit 10 Punkten Vorsprung in die Halbzeitpause. Insgesamt muss man sagen, dass sich die Charlotte Hornets eben über anderthalb Viertel lang sehr, sehr gut verkauft haben, das wirklich toll gemacht haben, aber dann schaltete LeBron James eben ja so einen Gang oder vielleicht auch gleich 2 höher und riss das Spiel an sich. Wie gesagt, im dritten Viertel macht er damit dann gnadenlos weiter und somit war das Spiel im Prinzip dann vor dem Schlussviertel schon ein Stück weit auch entschieden. 17 Punkte Vorsprung dann für die Cleveland Cavaliers. Die Charlotte Hornets versuchten es nochmal zurückzukommen, gelang ihnen ja mehr oder minder gut. Sie waren knapp 5 Minuten vor Spielende nochmal auf 9 Punkte dran. Frank Kaminsky war es, der da den Zweier verwandelte. Im Gegenzug kam dann letzten Endes wieder LeBron James aufs Feld und ließ keinerlei Zweifel daran, wer hier den Sieg davontragen würde. Eine ähnliche Situation gab es schon mal im dritten Viertel. Auch da war es so, dass Kaminsky verkürzte auf 11 Punkte und im Gegenzug hämmerte LeBron James einen Dank durch die Reuse. Also es war schon eine Nacht, die für LeBron James mal wieder bezeichnet war. Und es war die Nacht, wir hatten es gestern schon angesprochen, in der er den Rekord gebrochen hat. Und zwar den Rekord, den Michael Jordan besitzt, 866 Spiele in Folge mindestens 10 Punkte aufzulegen. Heute Nacht hat dann LeBron James auch die 866 vollgemacht. Michael Jordan war nicht zugegen und hat das dann auch gar keinem Kommentar gewürdigt. Das sei ihm aber auch gestattet, denn heute Nacht, da ist noch ein anderer Rekord gefallen und den hat Kemba Walker aufgestellt. Der ist nämlich jetzt der All-Time-Scoring-Leader der Charlotte Hornets und hat damit den Rekord von Dell Curry, also dem Vater von Stephen Curry, gebrochen. Und das ging ihm sichtlich nahe. Er wurde dann nach dem Spiel gefragt, was es für ihn bedeutet. Und dann hielt er sich erstmal das Handtuch ins Gesicht, musste ein paar Tränen wegwischen und sagt dann nur, I wasn't supposed to be here. Anything is possible. undo it, anybody can. Also, Kemba Walker jetzt mit 20 Jahren derjenige, der die meisten Punkte für die Charlotte Hornets gemacht hat, hat sich dann auch nochmal entschuldigt, dass es ein schlechtes Spiel war, aber da kann man dann auch mal drüber hinwegsehen. Es war auch kein gutes Spiel von ihm, muss man sagen, 7 von 18 Würfen nur getroffen, aber er war im Schlussviertel dann da, machte dann ja letzten Endes die entscheidenden Punkte, um den Rekord doch noch zu brechen heute Nacht. 21 dann am Ende für ihn, damit Topscorer dieser Partie. 19 Punkte, 10 Rebounds von Dwight Howard, der erneut ein ganz gutes Spiel machte, nicht so stark wie in den vergangenen Wochen, aber immer noch mehr als respektabel. Insgesamt, wie gesagt, keine so schlechte Leistung der Charlotte Hornets, die ein bisschen sehr kühl von Downtown waren, aber sich zumindest anderthalb Viertel lang gut gegen die Cleveland Cavaliers geschlagen haben, bei denen LeBron James einmal mehr der überragende Mann war. 41 Punkte, 10 Rebounds, 8 Assists von ihm. Zweitbester Scorer dann am Ende J.R. Smith mit 19 Punkten von der Bank. Kevin Love musste ja verletzungsbedingt zuschauen, nachdem er im letzten Spiel mit Gehirnerschütterung das Spielfeld verlassen musste. Durchläuft er das Concussion-Protokoll, das verbietet, dass er in diesem Spiel dann gleich wieder zum Einsatz kommt. Aber die Cleveland Cavaliers halten sich schadlos und verteidigen vorerst Platz 3 gegen die Philadelphia 76ers.
Wo wir gerade eben bei Michael Jordan waren, es gab in den 90ern einen Spruch, gebt Michael Jordan den Ball und dann geht aus dem Weg. Das gleiche könnte man über Karl-Anthony Towns sagen, der letzte Nacht die Minnesota Timberwolves gegen die Atlanta Hawks zum Sieg geführt hat. Was war da denn los?
Ja, was war da denn los? Also Andrew Wiggins hat es ähnlich gesehen, wie du es gerade beschrieben hast. You just start passing, sitting back and just watching, sagte er. Just watching the show. Also sie haben dann irgendwann einfach nur noch beschlossen, Karl-Anthony Towns den Ball zu geben und einfach mal zuzuschauen, was der daraus macht. Unglaublich, 56 Punkte von Karl-Anthony Towns, der damit den Franchise-Rekord bricht, den lustigerweise nicht Kevin Love gehalten hat. Der hatte ja 51 einst, aber 52 hat mal Mo Williams aufgelegt und der war damit bisher Rekordhalter und jetzt ist es eben Karl-Anthony Towns und das war schlicht und ergreifend beeindruckend, das muss man so sagen, denn er traf nicht nur unter dem Korb, er traf einfach von überall und insbesondere von Downtown. 6 von 8 Dreiern hat er da verwandelt, ging 15 Mal an die Freiwurflinie, hielt sich da beinahe schadlos, 12 von 15 da getroffen. Also insgesamt war das einfach ein Rundumpaket, das ja, das Münder offen stehen ließ und das völlig zu Recht. Und er wurde dann nach dem Spiel auch gefragt, wie es denn für ihn war und er hat dann nur gesagt, dass er irgendwann bemerkt hat, dass der Ball immer häufiger zu ihm kam und er sah das dann irgendwie so als ja Zeichen, dass er mehr werfen soll. Also hat er das einfach gemacht und irgendwann sagten sie ihm alle, du brauchst noch 8, du brauchst noch 6, dann sind es 50. Und er hat gemeint, er hätte nicht so richtig darüber nachgedacht, er wollte nur einen Weg finden, das Spiel zu gewinnen. Und das war vielleicht auch die ganz gute Herangehensweise, denn die Minnesota Timberwolves hatten ja zuletzt gegen die Memphis Grizzlies verloren und sich da schon nicht mit Ruhm bekleckert. Das ging nicht unbedingt viel besser weiter gegen die Atlanta Hawks. Nach dem ersten Viertel führten sie mit Ach und Krach mit 2 Punkten Vorsprung. Die Atlanta Hawks durften ihnen 32 Punkte einschenken und das ohne Dennis Schröder, der am Knöchel verletzt war. Im zweiten Viertel konnten sie sich dann das erste Mal so ein bisschen absetzen. Allerdings ließen sie dann die Hawks auch wieder ins Spiel zurückkommen. Die waren dann auf 2 Punkte dran, kurz vor Ende des zweiten Viertels und ließen sie halt insgesamt in so einen Flow reinkommen, den du den Atlanta Hawks eigentlich niemals gestatten darfst. Dafür sind sie bei aller Liebe einfach zu schlecht. Und die Minnesota Timberwolves zeigen halt, dass Defense nicht unbedingt zu ihren Stärken gehört, was immer wieder überraschend ist angesichts dessen, dass sie von Tom Thibodeau gecoacht werden. Aber gut, sei es drum, sie hatten heute Nacht in Karl-Anthony Towns jemanden, der offensiv eine derartige Urgewalt war, dass es einfach nur beeindruckend war. Mike Budenholzer, der Head Coach der Atlanta Hawks, war seinerseits auch wirklich schwer beeindruckt. Der meinte dann nur, der wirft 6 von 8 von draußen bei seiner Größe. Das ist einfach nur beeindruckend. Dann wird er auch noch beim 3-Punkt-Wurf gefoult. Der macht also 21 Punkte quasi von Downtown. Wie groß ist der? 6 Fuß 10, 6 Fuß 11, 7 Fuß, was auch immer. Er wurde immer größer. 7 Fuß ist er am Ende tatsächlich groß. Also eine sehr, sehr beeindruckende Leistung von Karl-Anthony Towns, der für seine Größe wirklich einen famosen Wurf von draußen hat und heute Nacht sein Team dann auch anführte. Er hat übrigens auch noch 15 Rebounds und 4 Assists beigesteuert, das nur mal noch so am Rande. 17 Punkte gab es dann übrigens noch von Andrew Wiggins, aber das war alles so ein bisschen Makulatur. Bei den Atlanta Hawks, da ging dann völlig unter, dass Mike Muscala heute Nacht ein Career-High aufstellte, 24 Punkte von ihm. Insgesamt eine eigentlich gute Leistung der Atlanta Hawks, die 6 Spiele im zweistelligen Punktbereich, 3 davon über 20 Punkte gebracht haben und die tatsächlich lange, lange Zeit auch noch dran waren, die auch im vierten Viertel nochmal auf ein Two-Possession-Game das Ganze gestellt haben. Aber eben keine Chance hatten gegen Karl Anthony Towns, der jetzt derjenige ist, der den Franchise-Rekord für die meisten Punkte in einem Spiel bei den Minnesota Timberwolves hält.
Das Masters in Augusta. Malte Asmus und die Kollegen von golfpost.de kommentieren für dich am 8. April ab 21 Uhr die Schlussrunde des legendärsten Golfturniers der Welt. Das Masters in Augusta bei nur Golf. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Wir haben noch 5 Spiele aus der NBA letzte Nacht und ein Spiel, wo es um nichts mehr ging, außer um die persönlichen Statistiken oder vielleicht um einen besseren Platz, um einen besseren Draftpick zu erhalten. Das war das Spiel der Orlando Magic gegen die Brooklyn Nets. Die Orlando Magic verlieren das Spiel mit 104 zu 111 gegen Brooklyn und haben aber trotzdem den Topscorer. Nikola Vucevic mit 24 Punkten und 15 Rebounds war der auffälligste Spieler in der letzten Nacht. Dazu gab es Mario Hezonja, der 23 Punkte auflegt und noch Aaron Gordon mit 15 Punkten. 14 Punkte gab es noch von DJ Augustin. Die Trefferquote lag bei 43,5% für die Orlando Magic, knapp schlechter als die der Brooklyn Nets. Die haben eine sehr harmonische Mannschaftsleistung gebracht. Insgesamt gab es 7 Spieler, die zweistellig gepunktet haben, alle zwischen 13 und 16 Punkte. Caris LeVert mit 16 Punkten, D'Angelo Russell mit 16 Punkten, dazu Jared Allen mit 15, DeMar Carroll und Rondae Hollis-Jefferson mit 14 Punkten, dazu DeMar Carroll noch mit 12 Rebounds, D'Angelo Russell mit 12 Assists. Das war ein Spiel, in dem es um nichts mehr ging, deswegen brauchen wir da auch nicht mehr groß drüber reden. Die Brooklyn Nets stehen in der Eastern Conference auf Platz 13 mit 24 Siegen, dahinter die Orlando Magic auf Platz 14 mit 22 Siegen.
Es ging durchaus noch was im Spiel der Philadelphia 76ers gegen die New York Knicks, dass die Sixers am Ende dann auch mit 118 zu 101 für sich entscheiden. Die Philadelphia 76ers schielen auf Platz 3. Den haben aktuell die Cleveland Cavaliers inne. Ich hatte es schon gesagt, die diesen Platz vorerst verteidigen, aber sie sitzen ihnen eben auch weiterhin im Nacken. Am Ende wurde das alles so ein bisschen zu einer Randgeschichte, denn der Star dieses Teams, Joel Embiid, der musste früh im zweiten Viertel das Spielfeld verlassen, nachdem er ausgerechnet vom eigenen Mann über den Haufen gerannt wurde. Und das war nicht irgendjemand, das war Markelle Fultz, der gerade erst zum Team zurückgekehrt ist. Der hatte den Kopf nicht so richtig oben und gab ihm dann eine astreine Kopfnuss mit Gesichtsverletzungen, musste Joel Embiid dann ins Krankenhaus gebracht werden. Für die New York Knicks reicht es am Ende trotzdem relativ locker, auch wenn die Knicks sich nach diesem Schock nochmal gut ins Spiel zurückarbeiteten, dann sogar kurzzeitig mal die Führung übernahmen, nachdem sie zu Beginn des zweiten Viertels schon deutlich zurücklagen. Aber angeführt von Dario Saric brachten die Philadelphia 76ers das Spiel dann letzten Endes sehr, sehr locker nach Hause, konnten sich auf ihre mannschaftliche Geschlossenheit verlassen und hoffen nun, dass bei Joel Embiid nichts Schlimmeres passiert ist. Es scheint zumindest ohne Gehirnerschütterung ausgegangen zu sein. Das ist schon mal gut. Concussion-Protokoll hatte ich ja gerade eben bei Kevin Love schon angesprochen. Sie werden Joel Embiid brauchen, nicht nur im Hinblick auf die Playoffs, sondern eben auch im Hinblick auf die Jagd um Platz 3. Dario Saric am Ende, wie gesagt, bester Mann bei den 76ers. 26 Punkte von ihm, 14 Rebounds, also ein starkes Double-Double vom Power Forward. Außerdem, ja, einmal mehr Ben Simmons, der Richtung Triple-Double schielte, 13 Punkte, 10 Assists, 8 Rebounds, also ein bisschen Arbeit unter dem Korb fehlte am Ende. J.J. Redick mit 21 Punkten, dazu Robert Covington mit 17, also die komplette Starting Five, abgesehen eben von Joel Embiid, der nur 9 Minuten auf dem Feld stand, mal wieder mit einer beeindruckenden Leistung. Dazu dann noch Rashawn Holmes und Marco Bellinelli, die von der Bank kommt, ordentlich Punkte einstreuten. Markelle Fultz auf dem Scoreboard nicht so richtig groß zu finden, was in Sachen Punkte angeht, aber 7 Assists bei 0 Turnovern verteilt. Also Ballhandling, das scheint schon mal ganz gut zu funktionieren. Mal gucken, wie sich der Wurf in den nächsten Tagen und Wochen noch so entwickelt. Bei den Knicks, da war am Ende Emmanuel Mudiay von der Bank kommt, der beste Scorer, zusammen mit Michael Beasley, die beide 22 Punkte aufweisen konnten. Enes Kanter hatte das Double-Double, 17 Punkte, 14 Rebounds von ihm. Trey Burke hatte noch 18 beizusteuern, aber am Ende verlieren die New York Knicks einmal mehr, stehen ja auf Platz 10 der Eastern Conference, 27 Siege, 49 Niederlagen, und die Philadelphia 76ers, wie gesagt, ein halbes Spiel hinter den Cleveland Cavaliers und haben jetzt 44 Siege eingefahren und damit so viele wie seit der Saison 2002 nicht mehr. Damals hatten sie 48 gewonnen, beziehungsweise Saison 2002, 2003, 48 Siege waren es damals. Also die Philadelphia 76ers stoßen in Sphären vor, die sie gänzlich vergessen hatten.
Die Memphis Grizzlies drehen nochmal richtig auf zum Ende der Saison. Zweiter Sieg hintereinander gegen die Portland Trailblazers, nachdem man ihnen wochenlang vorgeworfen hatte zu tanken. haben sie jetzt sich mal überlegt, da einen Playoff-Kandidaten mal zu besiegen, auch wenn der ohne Damian Lillard war, der ja bei seiner Frau ist, die schwanger ist und wahrscheinlich schon das Kind geboren hat. Die Memphis Grizzlies haben auf jeden Fall dieses Spiel gewonnen, überraschend, mit 108 zu 103. Dylan Brooks war der beste Scorer neben Marshawn Brooks. Die beiden haben jeweils mit 18 Punkten Dylan und 21 Marshawn die meisten Punkte geholt für die Memphis Grizzlies. Dazu gab es noch 15 Punkte von Chandler Parsons und 14 Rebounds von Jarrell Martin aus der Starting Five. Bei den Portland Trailblazers hat sich CJ McCollum als einziger quasi gegen diese Niederlage gewehrt. 42 Punkte gab es am Ende für ihn. Er hatte eine überragende Quote aus dem Feld. 16 von 25, 64%. Dazu kam aber nichts von seinen Mannschaftskollegen. Einzig Wade Baldwin, der Vierte, mit 15 Punkten und Jusuf Nurkic mit 12 Punkten, die halfen ein wenig mit, dass die Portland Trailblazers dieses Spiel vielleicht doch noch gewinnen könnten. Aber am Ende ist es dann mit einer Niederlage oder sind sie mit einer Niederlage davon gekommen und die Portland Trailblazers müssen trotzdem noch ein bisschen was tun, um den dritten Platz hier in der Western Conference zu verteidigen. Für die Memphis Grizzlies war es ein komplett unbedeutender 21. Sieg und sie entfernen sich weiter von den Phoenix Suns, die im Moment das Tabellenende zieren und sind sogar aufgeschlossen zu den Atlanta Hawks, die ja auch 21 Siege haben. Also im Kampf um die besten Draft-Picks für die neue Saison wird es da noch einige durchaus interessante Spiele geben, selbst hier im Tabellenkeller.
Ja, die Klatschpresse von meinsportradio.de vermeldet, der Sohn ist geboren, herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch.
Die Phoenix Suns verlieren wiederum ihr Spiel gegen die LA Clippers mit 111 zu 99. Mit einer auch eher Rumpftruppe insbesondere. Ja, die Phoenix Suns mussten eben doch auf den ein oder anderen Spieler verzichten. Devin Booker war nicht dabei, Alfred Payton war nicht dabei, Alex Len, TJ Warren. Und damit wurde es natürlich schwieriger. Aber sie mussten sich ganz schön strecken, die LA Clippers gegen die Phoenix Suns. Erst im vierten Viertel wurde es tatsächlich deutlich. Bis dahin machte Phoenix da eine sehr ausgeglichene Partie draus. Im ersten Viertel, auch im zweiten wechselte die Führung immer wieder, es gab diverse Gleichstände und so stand es dann zur Halbzeit folgerichtig auch nur 58 zu 56 für die Clippers. Die Phoenix Suns dann mit einer kleineren Durststrecke zu Beginn der zweiten Halbzeit konnten sich aber zum Ende des dritten Viertels wieder ranarbeiten und waren nach wie vor nur 3 Punkte hinten. Und was dann folgte, ja, das war irgendwie typisch für ein Team aus dem Tabellenkeller. Sie trafen zu Beginn des vierten Viertels einfach überhaupt keine Würfe mehr, lagen dann tatsächlich 5 Minuten nach Beginn des Viertels mit 18 Punkten auf einmal hinten, weil sie bis dato tatsächlich keinen einzigen Wurf versenkt hatten, versuchten sich zum Ende nochmal ranzurobben, waren natürlich allerdings viel zu weit schon weg und so gewinnen die Clippers das Spiel mehr als nur verdient, angeführt von Tobias Harris, der eine überragende Partie machte, 5 von 6 Dreiern traf, am Ende 27 Punkte hatte, dazu jede Menge Unterstützung bekam, gleich 5 weitere Spieler im zweistelligen Punktbereich, darunter unter anderem die Andrew Jordan mit 13 Punkten, 15 Rebounds, knackte er dann auch noch die 7000 Karrierepunkte auf der Seite der Phoenix Suns. Da war am Ende Tyler Ulis der beste Schütze, 23 Punkte von ihm. Auch er bekam relativ viel Unterstützung, gleich 4 weitere Spieler noch mit 12 Punkten oder mehr. Also so schlecht war die Leistung der Suns nicht. Auch von der Bank kommt durch Shaquille Harrison mit 17 Punkten. Aber es sollte am Ende eben nicht lang, auch weil der Dreier nicht so richtig fiel, 10 von 34 nur. Die LA Clippers, die vermieden es quasi, außer Tobias Harris überhaupt den Dreier zu werfen, die trafen am Ende 8 von 17, 5 davon, wie gesagt, traf Tobias Harris. Also das durchaus eine beeindruckende Leistung vom Forward der LA Clippers und die halten damit ihre Hoffnungen auf den Einzug in die Playoffs am Leben. Wir hatten ja eingangs darüber gesprochen, die Utah Jazz verlieren ihr Spiel bei den Boston Celtics, die LA Clippers gewinnen und sind damit nur noch einen Sieg hinter oder ein Spiel hinter den Utah Jazz. Also es ist noch nicht aller Tage Abend bei den Clippers, die ja den großen Umbruch in dieser Saison dann vollziehen mussten. Aber es ist auf jeden Fall schon aller Tage Abend bei den Phoenix Suns. Du hast es angesprochen, sie bilden das Schlusslicht in der Western Conference. Sie sind das Schlusslicht der Liga und schielen natürlich wie so viele andere auf den Nummer 1 Pick dann in der kommenden Draft Lottery.
Ein Spiel haben wir noch, das der Lakers gegen die Dallas Mavericks. Das gewannen die Lakers mit 103 zu 93, 22 Punkte gab es von Brook Lopez, 20 Punkte, 10 Rebounds von Julius Randle, dazu noch 18 Punkte von der Bank von Kyle Kuzma. Bei den Dallas Mavericks konnte vor allen Dingen Harrison Barnes mit 17 Punkten überzeugen. Dazu auch Dennis Smith Jr. mit 14 Punkten. Auch Dirk Nowitzki hatte einen ordentlichen Abend in 21 Minuten, ja, knapp 22 Minuten, 13 Punkte und 7 Rebounds, 4 von 7 aus dem Feld, 3 Dreier hat er getroffen. Also es war so ein kleines bisschen eine Vintage-Night von ihm. Maxi Kleber war insgesamt 26 Minuten auf dem Feld, hat 7 Punkte und 5 Rebounds beigetragen. Eher ein unauffälliger Abend. Das waren die 8 Spiele der NBA-Nacht. Wir gehen in die Osterpause hier mit der Sportschau auf meinsportradio.de. Euch ein paar schöne Feiertage und dann hören wir uns in der neuen Woche wieder mit frischen Spielen aus der besten Basketballliga der Welt und die Playoffs stehen vor der Tür. Also hört dann auch mal bei Triple Double rein, weil die bereiten euch dann auch auf die Playoffs vor. Danke, Felix.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Tim Collins von EuroBaseballTV.com kommentiert alle Spiele der Hard Disciples live.
Thomas with a bouncer up the middle into center field, base hit. Steinlein coming around third. He is safe. He got under the tag.
Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.